So gewinnen wir. Trip Hawkins und der Aufstieg von EA. Teil 3. Genesis. Nach dem Zusammenbruch von Atari liegt der amerikanische Heimkonsolenmarkt brach. Am 18. Oktober 1985, 2 Jahre nach dem großen Videospiele-Crash und der japanischen Markteinführung, veröffentlicht Nintendo sein Entertainment-System in den Vereinigten Staaten. Die Vorzeichen sind alles andere als rosig. Viele Händler erinnern sich noch gut an unverkäufliche Module, dem Heimkonsolenmarkt haftet das Stigma eines Strohfeuers an. Noch einmal, so die gängige Überzeugung, will man sich damit nicht die Finger verbrennen. Zunächst reagiert Nintendo auf diese ablehnende Haltung mit dem sogenannten Advanced Video System, gewissermaßen einer Heimcomputer-Variante des NES. Das System wird in den Jahren 1984 und 1985 auf der damals einflussreichen Computer Electronics Show, kurz CES, vorgestellt, mit katastrophalem Echo. Das renommierte Fachmagazin Electronic Games etwa kommentiert einigermaßen irritiert: Das könnte eine grobe Fehlkalkulation von Nintendo sein. Der Videospielemarkt in den USA ist buchstäblich verschwunden. Und Roger Boy, der Gründer von Publisher Mindscape, wird mit den Worten zitiert: Hat denen niemand gesagt, dass Videospiele tot sind? Die Händler wiederum stimmen wie üblich mit ihren Auftragsbüchern ab. Niemand will das Advanced Video System bestellen. Also geht Nintendo zurück ans Reißbrett und bringt an diesem 18. Oktober 1985 eine Konsole auf den Markt, die sich redlich Mühe gibt, keine Konsole zu sein. Schon der Name, Entertainment System, vermeidet gezielt die Begriffe Video, Videospiel oder Konsole. Selbst das Wort Modul existiert im offiziellen Sprachgebrauch von Nintendo nicht. Stattdessen ist von sogenannten PECs die Rede. Und im Gegensatz zur japanischen Bauweise werden diese Module, PECs, im amerikanischen NES auch nicht einfach von oben in die Konsole gesteckt, sondern das Modul, das PEC-Fach, ist verschämt hinter der Frontblende versteckt. Nichts soll mehr erinnern an den Atari 2600. Der Umstand, dass das NES mit einem Gamepad bedient wird und nicht wie bei Atari üblich mit einem Joystick, ist bloß das eher zufällige Tüpfelchen auf dem i. Während Nintendo mit dem Entertainment-System den vermeintlich toten amerikanischen Konsolenmarkt quasi im Alleingang reanimiert, das ein Jahr später in den USA eingeführte Sega Master System erreicht nie auch nur ansatzweise die Absatzzahlen des NES, ignorieren Electronic Arts und Trip Hawkins die neue Konkurrenz bis auf wenige Ausnahmen völlig. Sie bleiben der Heimcomputerstrategie treu. Auch weil Hawkins das NES als letztes Hurra der 8-Bit-Systeme begreift und längst ein Auge auf die kommende 16-Bit-Generation wirft. Und auf einen Gerichtsprozess, der wegweisend für die ganze Industrie ist. Nintendo nämlich hat panische Angst davor, das gleiche Schicksal wie Atari zu erleiden. Nintendo-Chef Hiroshi Yamauchi sagt 1986, Atari ist zusammengebrochen, weil es den Drittherstellern zu viele Freiheiten einräumte und der Markt von schlechten Spielen überschwemmt wurde. Das soll seinem Unternehmen nicht passieren. Aus diesem Grund führt Nintendo beim NES sehr restriktive Lizenzbedingungen ein. So dürfen Drittanbieter nur 5 Spiele pro Jahr veröffentlichen, die für die nächsten 2 Jahre NES-exklusiv bleiben müssen. Außerdem behält sich das Unternehmen das Recht vor, Spiele kurzerhand abzulehnen und zwingt Drittanbieter dazu, die Module direkt und zu hohen Kosten bei Nintendo zu kaufen, wo sie mit einem speziellen Chip gegen Piraterie gesichert werden. Ein Modul ohne diesen Chip wird vom NES nicht abgespielt. Würde es einem Drittanbieter aber gelingen, das NES und diesen Chip nachzukonstruieren, er könnte nach Belieben Spiele für das Nintendo Entertainment System veröffentlichen, ohne sich an die Lizenzbedingungen von Nintendo zu halten. Genau das hat Mitte der 80er Jahre der Entwickler Tengen im Sinn. Und weil sich, man sagt es ja, Geschichte wiederholt, handelt es sich bei Tengen um ein Tochterunternehmen von Atari. Tengen unterschreibt 1987 zwar das Lizenzabkommen mit Nintendo und veröffentlicht 3 Spiele, arbeitet aber insgeheim erfolglos daran, den sogenannten Lockout-Chip nachzubauen. Als das schief geht, wenden sich die Anwälte des Unternehmens an das US-amerikanische Patentamt und verlangen die Herausgabe der Chip-Pläne aufgrund eines fingierten Rechtsstreits mit Nintendo. Tengen bekommt die Pläne, baut den Chip nach und hat alsbald einen richtigen Rechtsstreit am Hals, weil Nintendo die Firma wegen Patentrechtsverletzungen verklagt. Und gewinnt. Trip Hawkins verfolgt diesen Prozess sehr genau, fühlt sich nach eigenen Angaben regelrecht davon inspiriert. Denn Tengen hätte den Chip durchaus nachkonstruieren und so die Lizenzregularien unterlaufen dürfen. Bloß nicht mit diesen faulen Tricks. Als das Sega Mega Drive, in den USA Genesis genannt, Ende 1988 in Japan erscheint, ist Hawkins zuversichtlich, dass seine Ingenieure den verbauten Chipsatz ohne nennenswerte Probleme reverse-engineeren können. Schließlich entspricht er in erheblichen Teilen den gängigen Heimcomputer-Chipsätzen. Und mit denen haben seine Ingenieure Erfahrung. Die spannende Frage ist lediglich, ob Sega beim US-Release des Mega Drive analog zum NES einen Lockout-Chip integriert. Aber Sega tut nichts dergleichen. Trip Hawkins wird später sagen, dass sein Unternehmen das Mega Drive schon 1989, dem Jahr der amerikanischen Markteinführung, nachkonstruiert habe. Die Rede ist von zwei unabhängigen Teams, die unter anwaltlicher Aufsicht in einer sogenannten Cleanroom-Umgebung arbeiteten, um Copyright-Verletzungen auszuschließen. Am Ende des Prozesses sind die Teams in der Lage, zwei EA-Spiele, Populous und Budokan, auf das Mega Drive zu portieren, ohne den Code von Sega zu benutzen. Theoretisch könnte Hawkins Unternehmen also direkt mit der Produktion von Mega Drive-Titeln beginnen, ohne Sega auch nur um Erlaubnis zu fragen. Aber so funktioniert Trip Hawkins nicht. Stattdessen wendet er sich an Sega. Wenn die ihm einen fairen Deal anbieten, wobei fair in diesem Kontext wahrscheinlich synonym für überhaupt nicht fair steht, dann wäre er einer strategischen Partnerschaft nicht abgeneigt. Das Wort Erpressung glänzt in Hawkins Erinnerungen natürlich durch Abwesenheit. Aber wenn man genau hinhört, kann man es zwischen den folgenden Zeilen leise lachen hören. Sie husteten und prusteten und drohten, mein Haus niederzupusten. Und als die Einschüchterungstaktik nicht zog und wir Nägel mit Köpfen machten, akzeptierten sie, dass ich auf den Markt gehen würde, mit oder ohne Lizenz. Danach wurden sie viel vernünftiger, denn sie hatten Angst, dass ich ihrem Third-Party-Programm schaden würde, indem ich meine Informationen an andere Mitbewerber lizenziere. Im Sommer 1990 bekommt Trip Hawkins seinen fairen Deal. Sega verzichtet auf die Freigabe von EA-Titeln, reduziert die Lizenzkosten dramatisch, im Raum stehen 35 Millionen Dollar, die Electronic Arts dank der Vereinbarung nicht bezahlen muss, und kassiert die jährliche Obergrenze. Insgesamt veröffentlicht Electronic Arts knapp 100 Spiele für das Mega Drive. Zum Vergleich, Activision veröffentlicht 3. Trip Hawkins Unternehmen verwandelt sich quasi über Nacht vom nahezu reinen Heimcomputerhersteller zum größten westlichen Drittanbieter auf dem neuen 16-Bit-Markt. Und nachdem die 16-Bit-Konsole von Nintendo, das Super Nintendo, erst 13 Monate später in den USA erscheint, hat Hawkins mehr als genug Zeit, seine exklusive Position zu einer Vormachtstellung auszubauen. Eine zentrale Rolle dabei spielt John Madden Football und Sega, das sich noch einmal von Trip Hawkins übers Ohr hauen lässt. Denn auch Sega will für das Weihnachtsgeschäft des Jahres 1990 das lukrative Feld der Football-Spiele bestellen. Eigens dafür hat man Star-Quarterback Joe Montana unter Vertrag genommen. Nur ein Football-Spiel hat Sega nicht. Wenige Monate vor dem geplanten Release nämlich stellt sich heraus, dass das mit der Entwicklung von Joe Montana Football beauftragte Studio hoffnungslos überfordert ist und Sega offenbar falsche Wasserstandsmeldungen zum Stand des Developments durchgegeben hat. Sega braucht ein anderes Football-Spiel. Und zwar schnell. Wohl einigermaßen verzweifelt wendet sich das Unternehmen an Trip Hawkins, denn Electronic Arts arbeitet gerade an einer komplett neu entwickelten Mega Drive-Version von John Madden Football. Hawkins erklärt sich bereit, die nahezu fertige Madden-Engine mit einigen Anpassungen an Sega zu lizenzieren und eine arcade-lastigere Version von John Madden Football als Joe Montana Football zu entwickeln. Das Vergnügen, die eigene Konkurrenz selbst produzieren zu dürfen, lässt sich Trip Hawkins angeblich mit 2 Millionen Dollar vergolden. Und natürlich kommt es, wie es kommen muss. Während John Madden Football pünktlich zum Weihnachtsgeschäft in den amerikanischen Läden steht, verschiebt sich Joe Montana Football auf den Januar. Nicht ganz unschuldig daran dürfte der Umstand sein, dass die Madden-Entwickler das eigene Produkt so gut umschreiben, dass das Sega-Produkt plötzlich das bessere Spiel ist. Trip Hawkins allerdings hegt überhaupt kein Interesse daran, sich selbst so viel Konkurrenz zu machen. Also gibt er Anweisung, Joe Montana Football zu verschlechtern, bevor es an Sega übergeben wird. Am Ende verkaufen sich beide Spiele blendend. Aber Madden wird zum kulturellen Phänomen, zur Killer-App für das Mega Drive, wie es später heißt. Einige Wochen nach Erscheinen, so erzählt es ein EA-Produzent, befindet sich John Madden in New York, um ein Spiel der dort ansässigen Jets zu kommentieren. Bei einem Meeting mit dem Team stürzt plötzlich ein Spieler auf den Kommentator zu. "Drei", ruft er. "Drei, alter Mann? Du willst wissen, wie eine Drei aussieht? Ich zeig dir, wie eine Drei aussieht." John Madden hat keine Ahnung, wovon der Mann spricht. Erst später sagt man ihm, dass sich der Spieler offenbar über seine Spielstärke in John Madden Football beklagt habe. Ein paar Tage später ruft der Agent von Madden bei Electronic Arts an. Nächstes Jahr macht John die Spielstärken. Trip Hawkins' Entscheidung, das Sega Mega Drive als Propeller für den groß angelegten Einstieg in den Konsolenmarkt zu nutzen, erweist sich als glückliches Händchen. Zwar verkauft Nintendo weltweit signifikant mehr 16-Bit-Konsolen als Sega, aber in den USA halten sich die absoluten Verkaufszahlen von Super Nintendo und Mega Drive in etwa die Waage. Dank seines fairen Deals hat Hawkins nahezu uneingeschränkten Zugriff auf rund die Hälfte des US-amerikanischen Videospielemarktes. 1990 hat Electronic Arts einen Börsenwert von 60 Millionen Dollar. 3 Jahre später werden es 2 Milliarden Dollar sein. Übrigens sehr zum Leidwesen von John Madden, dem Hawkins beim Börsengang anbietet, so viele Anteile zu kaufen, wie Madden möchte. "Ich habe ihm gesagt, du hast meine Zeit bekommen, mein Geld bekommst du nicht. Richtig gezeigt habe ich es ihm", sagt John Madden später. "Das war die dümmste Entscheidung meines Lebens." Doch trotz seines Husarenstücks mit Sega ist Trip Hawkins besorgt. Nintendo hält beim SNES wie erwartet an den rigiden Lizenzbestimmungen fest. Drakonisch nennt Hawkins sie. Und wie lange sich Sega an den fairen Deal hält, steht in den Sternen. Hawkins befürchtet, das Unternehmen könne die Freiheiten von Electronic Arts in Zukunft einschränken. Manipulative Menschen, so sagt man, wittern häufig Manipulation. Hawkins glaubt, eine Marktlücke identifiziert zu haben. Warum nicht eine Plattform ohne drakonische Lizenzregularien anbieten? Warum nicht eine aktivere Rolle auf der Hardware-Seite einnehmen? Warum nicht eine eigene Konsole veröffentlichen? Einen Gegenentwurf zu den geschlossenen Systemen von Sega und Nintendo, unterstützt von EA-Exklusivtiteln. 1991 übergibt Trip Hawkins das operative Geschäft von Electronic Arts an Larry Probst, den Mann also, der ihm einst die erfolgreiche Vertriebsabteilung aufgebaut hat. Hawkins selbst bleibt zwar Vorsitzender des Aufsichtsrates, aber seine täglichen Anstrengungen gelten von nun an seiner neuen Firma, 3DO. "Ich war wie der Vater eines rebellischen Teenagers und eines Babys, das am offenen Herzen operiert wird", sagt Hawkins später. "Ich fühlte mich für das Baby verantwortlich, weil ich wusste, dass es der Teenager zum Erwachsensein schaffen wird." Doch Hawkins unterschätzt das zerstörerische Potenzial eines rebellischen Teenagers. Und möglicherweise auch das Porzellan, das der kontrollwütige Vater in den letzten Jahren zerdeppert hat. Aber das ist eine Geschichte für den letzten Teil.